Wir stehen am Leben des Propheten Elisa und freuen uns, dass heute seit Wochen der erste Dienstag ist, wo es nicht gießt und schüttet. Nicht wahr? Die Geschichte des Elisa geht weiter, 2. Könige 2. 2. Könige 2, das steht im Alten Testament, wenn einer nicht so ganz zu Hause sein sollte, der... Zweite Könige 2. Ist das richtig, die Klappe hier von Sie,
brauchen wir da nichts machen.
Aber vielleicht geben Sie mal gleich eben Ihre Richtadresse noch an, für meine gute Töne. Geben Sie uns die gleich noch an, nicht? Zweite Könige 2. Das ist eine lange Geschichte, die ich lesen muss. Darf ich eben kurz wiederholen? Es gab einen großen, gewaltigen Propheten in Israel, der hieß Elia. Dessen Name ist, glaube ich, bekannt. Über den ist viel gesprochen worden. Aber hinterher kommt ein Mann namens Elisa. Wenn ich mal so aufs Ganze sagen soll, dann gleicht Elia dem Bund Gottes auf dem Sinai mit Blitz und Donner. Er schlachtet die Baalspriester und lässt Feuer vom Himmel fallen. Hinter ihm kommt Elisa, gewissermaßen der Vertreter des neuen Bundes. Der Mann, der lockt und ruft wie unser Heiland. Dieser Elisa ist nicht so bekannt. Wir haben letztes Mal gehört, wie der Elia, kommen Sie raus, Elia und Elisa, das Sie nicht durcheinander schmeißen jetzt. Elisa ist das Zweite, wie der Elia in Beruf, indem er ihm einfach seinen Prophetenmantel über die Schulter wirft. Und nun, dann kommen lauter Elia-Geschichten, wo der Elisa merkwürdigerweise nicht vorkommt. Und dann 2. Könige 2. Da aber der Herr wollte Elia im Wetter gen Himmel holen, haben Sie Geduld, für eine schöne lange Geschichte, gingen Elia und Elisa von Gilgal. Und Elia sprach zu Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich gen Bet-El gesandt. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt und deine Seele, ich verlasse dich nicht. Und da sie hinab gen Bet-El kamen, gingen die Prophetenschüler, heißt das, war so eine Art Predigerseminar, Missionsseminar, nicht wahr? Wo man allerdings nicht Bibelkritik trieb und Karren von Menschenmeinungen zusammenfuhr, sondern wo Männer, junge Männer lernten, Gottes Wort lieb zu haben und die Geschichte des Volkes Gottes. Da gingen die Prophetenschüler, die zu Bet-El waren, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr wird deinen Herrn, Elia, heute von deinen Häupten nehmen wir? Er sprach, ich weiß es wohl, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm, Elisa, bleib doch hier, denn doch Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt, und deine Seele, ich verlasse dich nicht. Und da sie in Jericho kamen, traten die Propheten, sie war also auch so eine Art Missionsseminar, die zu Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr wird deinen Herrn heute von deinen Häupten nehmen? Er aber sprach, ich weiß es auch wohl, schweig nur still. Und Elia sprach zu ihm, bleib doch hier, denn der Herr hat mich gesandt in den Jordan. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt und deine Seele, ich verlasse dich nicht. Und gingen die beiden miteinander. Aber 50 Männer unter der Prophetenkinder gingen hin und traten gegenüber von Ferne. Aber die beiden standen am Jordan. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser. Da teilte sich auf beide Seiten, dass sie trocken hindurchgingen. Und da sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa, bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach, dass mir werde ein zwiefältiges Teil von deinem Geiste. Elia sprach, du hast etwas Großes gebetet, etwas Hartes. Doch so du mich sehen wirst, wenn ich von dir genommen werde, so wird's ja sein, wo nicht, so wird's nicht sein. Und da sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen und schieden die beiden voneinander und Elia fuhr im Wetter gen Himmel. Soweit erstmal. Wir sehen den Elisa, den wir jetzt also verfolgen wollen auf seinem Lebensweg, im Schatten eines gewaltigen Mannes. Das ist was Schönes nicht, wenn man in seinem Leben auch großen Gottesmenschen begegnet, in deren Schatten man lange oder kurze Zeit leben darf. Es muss schlimm sein, wenn man sein Leben lang unter Engerlingen und Würmern zubringen muss. Es ist, Mensch gesprochen, sehen Sie, es ist auch was Schönes, so hat es mir Gott geschenkt, dass ich in meiner Jugend einen geistesgewaltigen Mann wie den Professor Heim kennenlernen durfte. Und als ich als junger Pfarrer nach Essen kam, ach, ein unbeschriebenes Blatt, was hätte aus mir werden können, nicht? Und wissen Sie, von allen Seiten attackiert, da schrieben die alten Freunde Dammanns, aus ihnen wird nichts, sie tragen eine Krawatte. Dammann hatte so eine Joppe. Dann habe ich gedacht, muss ich jetzt eine Joppe tragen? Sehen Sie, und man wusste nicht. Und dann kamen die alten Brüder von der Zwerstlingsruhekonferenz, so ein Christli und so eine Männer. Und ich durfte im Schatten der gewaltigen Männer Gottes einige Jahre fröhlich sein. So ist Elisa, verzeihen Sie, das wird seit Abend dauernd durcheinander schmeißen. So ist Elisa einige Zeit im Schatten dieses gewaltigen Mannes, dieses Elia. Nun habe ich also zunächst verschiedene Punkte. Erstens, hier wird erzählt, wie der Elia heimging, wie Gott ihn heimholte. Er starb nicht wie andere Menschen. Gott holt ihn heim. Was war denn nun eigentlich los zwischen der Berufung des Elisa und diesem Abschied? Da hat der Elia noch allerhand große Dinge getan. Und da kommt der Elia einfach gar nicht vor. Der Elisa einfach nicht vor. Nicht wahr? Nachdem der Elisa berufen war, musste der doch jetzt vorkommen irgendwo. Meine erste Frage, wie ich den Text vorbereitete, war: Was hat eigentlich der Elisa getan von dem Moment ab, wo er von seinem väterlichen Bauernhof wegberufen wurde, bis er von dem gewaltigen Manne Elia schied? Was hat er getan? Wird nirgendwo genannt. Aber ich weiß, was er getan hat. Will ich Ihnen verraten? Sagen Sie weiter. Zweierlei hat er getan. Erstens, er hat die Augen aufgemacht und gesehen. Gesehen, dass Gott was tut. Da wird zum Beispiel erzählt, wie du beiläufig erwähnt, dass da ein König Ahab war, mit dem der Elia sich dauernd angelegt hat. Und der hat auf eine ganz schamlose Weise sich in Besitz eines Weinbergs gebracht, mit dem er den Besitzer einfach ermorden ließ und dann auch so, wissen Sie, so ein Prozess noch so vorspielte, nicht? Da ist der Elia dem König entgegengetreten, hat ihm Gottes Gericht verkündigt. Dieses Unheil hat ihm gesagt, du bist ein König, aber so geht's nicht. Gott ist größer. Irret euch nicht, Gott lässt mich von. Da hat der Elia mit seinem Leben gespielt. Da hat Elia mit seinem Leben gespielt, wirklich. Das ist doch jetzt schon so. Meine lieben Freunde, wenn ich in der Seelsorge etwa in so einer verkrachten Ehe mal sage, Sie haben Unrecht, sind Leute mir böse, treten unter Kirche. Und nun König, eine Oma schon, und nun König, nicht? Da hat der Elia mein Leben gespielt. Das hat Elisa miterlebt. Und er hat miterlebt, wie Gott den König Ahab gerichtet hat. Wie die Hunde das Blut dieses Königs leckten am Teich zu Siloah. Wie der Prophet Elia gesagt hatte. Ich kann es nur eben, ich lese selber die Bibel, nicht? Was soll ich Ihnen alles erzählen? Da sehen Sie, er hat die Augen aufgemacht und Gott am Werk gesehen. Und so kommt man zuerst zum Glauben, dass man sieht, was Gott tut. Also Sie kommen nicht zum Glauben, wenn ein Pastor oder ein Evangelist Sie fertig macht. Verstehen Sie? Das glaube ich schon, dass ich hier so das anheizen könnte, nicht? Dass alle klatschen, Halleluja schreien. Jetzt normal, jetzt irgendwann Lieder klatschen, wieder Halleluja und so. Es gibt sowas nicht. Und dass sie schließlich alle Schaum vom Mund haben. Wenn sie nach Hause kommen wollen, Brüder haben sie alle einen Kater und ist alles beim Atmen geblieben. Ich möchte in aller Deutlichkeit sagen, so kommt kein Mensch zum Glauben, dass er fertig gemacht wird. Es kommt auch keiner zum Glauben, indem ich ihm die Wahrheit der Bibel, das habe ich am Sonntag gesagt, einleuchtend mache. Der kann mir im Kopf alles kapiert haben und das Herz bleibt völlig unbekehrt. Ich glaube, man kommt zum Glauben, dass man sieht, was Gott tut und davon überwunden wird. Sehen Sie, das hat uns Professor Schlatter so beigebracht. Mach doch die Augen auf und sieh. Sieh, lass dir zeigen, wie Gott viel Größeres getan hat, bloß den Nab, den Ahab gerichtet, seinen Sohn gesandt. Ich bin augenblicklich zu meinem 12-jährigen Jesus im Gottesdienst dran, ihm das Bild Jesu einfach vor die Augen zu malen. Weil ich glaube, wenn einer Jesus sieht, dann kommt er zum Glauben. Wenn er sieht, wie der am Kreuz hängt, wenn er sieht, dass Gott ihn von Toten auferweckt hat, dass alle Einwände in Auferstehung Tinef sind, Quatsch, Käse, oder suchen Sie ein Wort raus aus dem Essener Sprachschatz, der erreicht ist auf dem Gebiet, nicht wahr? Dass er wie auferstanden von Toten. Sehen Sie, was Gott getan hat und tut. Brauchen Sie bloß die Augen heute aufzumachen, was Gott tut, nicht? Und dann kommt man zum Glauben, dann kommt man sich zu glauben, dass man sich Jesus anvertraut und dann so anvertraut, dass man sagen kann, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Verstehen Sie? Dass sie ihm blind nicht anvertrauen können. Aber ich möchte immer wieder sagen, all den ungläubigen Menschen unserer Tage, ihr könnt euer Unglauben ja aufrechterhalten, nur weil ihr euch die Augen mit Schmäh verklebt und die Ohren verstopft. Wer die Augen aufmacht und sieht, wie der lebendige Gott in Jesus gewirkt hat, was er getan hat und heute noch tut, wir sehen, der kommt jetzt wohl auf. Unglaube ist Blindheit, Unglaube ist Verstocktheit, Unglaube ist die Hände vor die Augen halten und die Ohren verstopfen. Was hat Elisa getan, während er neben dem Elia so hertrabte, nicht so als Schülerchen, so als Praktikant. Er hat gesehen, wie der Elia Gottes Botschaft sagte und was da geschah und dass Gott wirklich wird. Da wurde sein Glaube gestärkt. Er hat vorher schon geglaubt, nicht? Aber da kann man zum Glauben. Er hat gesehen. Und er hat noch was getan, glaube ich, in dieser Zeit. Er hat gelernt. Er hat von Elia etwas gelernt, was wir unbedingt auch lernen sollen. Nicht wahr, große Leute sind unser Vorbild. Denken Sie mal, Parteiführer, was sind das für Vorbilder, nicht? Und die Regierungsmänner, die sollten so sein, nicht? Und da hat sich der Elia dem Ahab entgegengestellt und gesagt, es ist nicht recht, was du tust. Du bereicherst dich. Du bereicherst dich auf Kosten des Volkes, es ist nicht recht, und Mörder bist du auch. Und da hat der Elisa gelernt, wie es in dem Lied heißt, setzt auf Fürsten kein Vertrauen. Der Weg der großen Welt ist noch nicht ohne, weil das der Richtige. Er hat beim Elia gelernt, dass auch der Weg der großen Masse nicht der richtige Weg. Und das sind die beiden Möglichkeiten, dass bei irgendeinem, ich glaube an Adolf, ich glaube an Isidor, oder ich glaube mit der Masse, verstehen Sie, dass ich den Weg der Masse mitgehe oder von einzelnen Menschen fasziniert werde. Beim Elia konnte Elisa lernen, was es heißt, Freiheit der Kinder Gottes. Der Elia war ein Mann, der den Weg Gottes gibt. Und wenn die große Masse anders lief, dann lief er eben alleine. Und wenn sie alle anders dachten, das sah, da ist mir auch egal, dann lief er Mutterseele alleine den Weg Gottes. Und wenn die Fürsten anders liefen, dann lief er eben gegen die Fürsten. Und wenn sie ihm drohten, dann lief er sie drohen. Aber er war von Gott und seinem Geist regiert. Und das war der Weg. Und das ist die Freiheit der Kinder Gottes in unseren Tagen. Meine Freunde, es ist grausam,
wie der Teufel, je mehr die Welt ihrem Ende entgegeneilt, uns zu Produkten der Masse macht oder einzelner Menschen, die uns dirigieren wollen.
Verstehen Sie?
Und das ist furchtbar wichtig. Zum Beispiel den Fernsehapparat abdrehen, Radio abdrehen, verstehen Sie? Und die Zeitung mal weglegen und die Bibel vorkriegen und beten, dass wir Leute werden, die wissen, der Weg Gottes ist anders als der Weg der Masse und der Großen in der Welt. Und den will ich gehen, ganz egal was draus wird. Dann heult die Meute sonderlich, Spleen, ist verrückt. Ich glaube, man kommt nur in den Himmel, wenn man sich gelegentlich hat ankläffen lassen. Könnte man nicht denken, dass ein Himmel kommt, oh, da sind die Hunde an Karren gefahren. Nicht wahr? Verstehen Sie, diese innere Freiheit eines an den lebendigen Gott gebundenen Gewissens, eines an Gott gebundenen Gewissens, die hat er Elisa gelernt in der Zeit. Das hat er getan. Er hat gesehen, der Herr wirkt ja, der Elia konnte ihm die Augen dafür öffnen und hat gelernt, es ist etwas des Heilands sein, ich dein, o König, und du mein, in Wahrheit sagen können und ihm folgen. Ihm vertrauen, ihm gehorchen, ihn lieb haben. Ich weiß, das ist eine harte Rede, nicht? Und seit ich mich bekehrt habe, sind Stunden in meinem Leben gewesen, wo ich dachte, ach, ich denke so an Zeiten des Reiches oder auch in den letzten Jahren, wo man dachte, ach, soll man nicht einfach alles lassen und mit der großen Herde, mit Mut einfach mitlaufen. Hm? So, wo man sich sehnt nach der Wärme der ganzen Kuhherde mit dieser alle. Aber da macht man sich klar, die ganze Kuhherde läuft in die Hölle, sagt man, nee, doch lieber nicht. Verstehen, was ich meine, ja? So, jetzt das Zweite. So ist der Elisa neben dem Elia hergelaufen, wird gar nicht genannt, er lernt nur bei seinem großen Lehrmeister. Aber nun kommt das Zweite, er tut die ersten eigenen Schritte. Im Glauben stand er schon lange. Aber nun tut er die ersten eigenen Prophetenschritte. Das ist was Wunderschönes. Wenn man an einem Christenmenschen merkt, der also berufen ist vom Herrn und geglaubt hat, er hat mich erkauft von der Welt und ich darf ihm gehören und unter Gottes Wort kommt und Freude an Kindern Gottes hat, wenn man da merkt, dass aber eines Tages selbstständige Glaubensschritte tut. Das ist sehr selten. Wir haben sie im Dritten Reich immer so genannt, nicht wahr, innerhalb der bekennenden Kirche, dem muss man mal wieder Korsettstangen einziehen, sonst fällt er um. Und wenn ich so meine Gemeinde ansehe, oh ja, Gott schenke uns die ersten selbstständigen Schritte, dass wir für andere was bedeuten. Sind sie so furchtbar nett, wenn man kleine Kinder hat und die können noch nicht laufen, und dann lernen sie jetzt bei allen Vieren krabbeln, nicht wahr? Und dann lernen sie so ein bisschen mit krummen Beinen krabbeln, indem man sie an einer Hand festhält, wenn ich keine Fachmann da drehen, nicht wahr? Und, oder nicht? Kümmerst du dich nicht um? Und dann der erhabene Augenblick, wo so ein Kind zum ersten Mal die ersten drei Schritte tut. Da brüllt die Familie, es läuft, nicht? Es läuft. Das sind wackelige Schritte vielleicht, aber es sind die ersten Selbstständigen. Kommen viele Schritte nachher, nicht? Aber die ersten, unwiederholbar. Und diese ersten selbstständigen Glaubensschritte des gewachsenen, im Glauben gewachsenen Elisa sehe ich hier. Das möchte ich Ihnen zeigen. Der Elia weiß, die Stunde ist da, wo der Herr mich heimholen will. Er weiß auch, dass es wunderbar geschehen wird. Der Herr will ihm einen feurigen Wagen und Rossen holen. Ob er es im Einzelnen wusste, weiß ich nicht. Aber er weiß, jetzt ist der Abschied da. Da geht er los, besucht nochmal so einzelne Stätten der Erinnerung. Und da sagt er zum Elisa, bleib doch hier. Nein, sagte Elisa, ich gehe mit. Und da kommen sie an eine Prophetenschule, an so ein Priesterseminar. Und die sagen, weißt du auch, was der Herr uns geoffenbart hat? Der Herr wird den großen Elia wegholen. Da sagte Elisa, das weiß ich. Er weiß es auch. Elia hat ihm nichts gesagt. Elia wollte sich heimlich wegstehen in den Himmel, nicht? Heimlich in den Himmel wegstehen. Und er hat dann gedacht, na, dann ist er ins Wasser geschmissen, da muss er ja schwimmen. Und da erklärt der Elisa hier dreimal, ich weiß es wohl. Woher weiß er es? Er hat eigene Offenbarung bekommen darüber. Anders ist gar nicht zu verstehen. Genau wie der Herr das dem Elia gesagt hat, hat es dem Elisa auch gesagt. Es wird einmal zum ersten Mal deutlich. Der Herr redet mit Elisa und Elisa begreift. Elisa hat eigene Führung und eigene Verantwortung. Erste Selbstständigkeit für den Glauben. Oh, liebe Freunde, ist das schön, wenn ein Mensch anfängt, nicht mehr ein Christentum zu haben, sondern begreift, dass Jesus auferstanden ist. Und dann mit ihm umgeht. Und dann ein Gebetsleben kriegt, wo er nicht nur alle seine Bitten hinschmeißt und es dem lieben Herrn überlässt, was er daraus machen will, sondern mit dem Herrn in Gespräch kommt. Und dabei antworten kann. Das gibt es. Vielleicht durch sein Wort. Daher hat mir auch viele meiner Gebete geantwortet. Entweder durch eine innere Klarheit oder durch ein Bibelwort. Das ist wundervoll, wenn Menschen anfangen, ihre eigene persönliche Geschichte mit dem Herrn zu bekommen. Es ist sehr schön, dass wir die Geschichte in der Bibel lesen dürfen, was der Elia mit dem Herrn erfuhr, dass der Herr ihm Befehle gegeben hat und verstehen Sie, dirigiert hat. Aber das kommt mir fast noch schöner vor, dass der kleine Elisa auf einmal sagt, mit mir hat er auch gesprochen. Mit mir hat er auch gesprochen. Ich bin völlig orientiert. Es gibt ein wundervolles Wort in der Bibel, das heißt im Psalm 103, glaube ich, er hat seine Wege, ist da mal dran? Oh mein Gott. Er hat seine Wege Mose wissen lassen und die Kinder Israel sein Tun. Was kapiert die Welt davon, ja? Ich kann ja aufs Kreuz Jesu gar nicht kapieren, wenn er mir nicht ganz persönlich noch einmal vor die Augen stellt. Ich verstehe die Auferstehung Jesu nicht, wenn er sie mir nicht ganz persönlich offenbart. Und wenn ein Gebetsleben kommt, wo ich mit dem Herrn umgehen kann und er mich seine Wege wissen lässt und sein Tun begreifen lässt. Elia war ein großer Prophet, der Elisa war noch kein großer Prophet, aber er hat sein eigenes Geheimnis, sein Gespräch und seine Geschichte mit dem Herrn. Es ist so leicht in so einer Bibelstunde, dass Leute denken, ja, da gab es große Leute im Reich Gottes, der Pastor Wusste, er erzählt von dem Christlieb und so. Die gingen mit dem Herrn um, aber ich, junges Mädchen aus alten Essen, nicht wahr? Das ist ja wohl eine andere Geschichte. Nein, 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 das ist gar keine andere Geschichte. Sei du mal Elisa und erlebe es, dass der Herr mit dir genauso redet wie mit den Großen des Reiches Gottes, dass er sein Wort genauso aufschließt und dass er dich genauso führt und dir sein Heil genauso offenbart. Es hilft dir alles Predigen nichts, wenn du nicht eine eigene Erlebnis mit dem Herrn bekommst. Das sind die ersten schönen Erkenntnisse. Und dann ist noch eine zweite Stelle hier, wo wir spüren, wie der Elisa, ich hätte beinahe gesagt, die geistlichen Flügel regt. Ich gebe zu, dass es etwas poetische Sprache ist, aber wie so ein Vogel, wenn er anfängt zu fliegen, so kleiner Storch, nicht wahr? So ein bisschen flattert erst, so regt er hier, so geht es im Geistlichen. Er regt die geistlichen Fittiche. Der Elia wollte allein sein. Kann man verstehen. Es geht ans Sterben. Wenn auch nicht stark wie andere Leute. Aber es geht ans Sterben. Und auch wenn man ganz selig sterben kann und wenn man mit feurigen Wagen und Rossen abgeholt wird,
ist Sterben keine Kleinigkeit. Sind Sie, ich denke, ich bin mit meines Heils gewiss, aber ich kann mir doch nicht vorstellen, wie die Ewigkeit aussieht. Wie der Moment ist und den Schritt tut in die andere Welt. Hm? Wie sieht da alles anders aus als jetzt und hier? Ne? Sterben ist keine Kleinigkeit und Sie müssen es alle durchmachen. Und ich kann verstehen, dass der Elia da allein sein wird. Für ihn war es ja besonders aufregend. Er hat gerungen, dass Israel zum Herrn kam. Was war rausgekommen? Große Offenbarung Gottes auf dem Berg Karmel. Feuer war vom Himmel gefallen. Und dann hat die gottlose Isebel, von gottlosen Isebels Volk, hatte die doch wieder die Ohrmacht bekommen, den schwachen Ahab. Männer können lachhaft schwach sein. Lachhaft schwach sein. Nicht, wenn es um Frauen geht. Da hat die gottlose Isebel diesen armen, schwachen König, der großartiger König war, der als Politiker hervorragend war, einer der mächtigsten Könige Israels. Aber seiner Frau gegenüber, der gottlosen Isebel gegenüber, wie was? Die hat dafür gesorgt, dass das Götzentum in Israel erhalten blieb. Was war rausgekommen? Herr, ich habe geeifert um Herrn Zebaoth, sagte Elia mal. Und ich bin allein übrig geblieben. Da sagt ihm der Herr, ich habe noch 7000, aber er hat davon nicht viel gefunden. Ich verstehe, dass man am Ende seines Lebens allein sein will. Mal überschlagen, was denn nur rausgekommen ist bei so einer Geschichte, nicht?
Es ist schlecht, dass die Ärzte heute den Kranken bloß Morphium geben, dass sie gar nicht mehr zur Bilanz kommen am Rand der Ewigkeit. Hm?
Kommt die Bilanz dann hinterher? Noch schlechter.
Ich verstehe, dass der Elia allein sein will. Er will nochmal Stätten der Erinnerung aufsuchen, da komme ich gleich drauf. Bethel, Gilgal, Jericho, Jordan. Aber nun allein. Und da läuft der kleine Praktikant immer mit. Hm? Furchtbar nett, dass er immer den Elisa gehabt hat, aber jetzt im Moment kann er einem wirklich ein bisschen auf den Wecker fahren, nicht? Furchtbar schön, so ein junger Mann, aber in meinem Leben war es manchmal so, dass so junge Leute sagten, was soll ich begleiten nach Hause? Ich sagte, komm, sei lieb, lass mich mal alleine gehen, nicht? Das gibt's. Also sagte Elia, als sie nach Gilgal kommen, bleib doch hier, Elisa. Der Herr hat mich nach Bethel geschickt. Nein, sagte er, so wahr der Herr lebt, ich gehe. In Bethel dasselbe Theater. Bleib doch hier in Bethel. Der Herr hat mich an den Jordan geschickt, nach Jericho geschickt. So wahr der Herr lebt, deine Seele, ich gehe mit. Wir spüren aus diesen Worten, ich hoffe, ich mache es Ihnen deutlich, dass hier nicht bloß ein bisschen taktloser junger Mann war, der anklebte die Honig, gibt so Kerle, den müssen wir in Holzhammer sahne kapieren, soll nicht mehr. Dass es hier nicht drum handelt, dass einer nicht begreifen wollte, sondern dass der Elisa wusste, ich habe vom Herrn den Auftrag, Berichterstatter zu sein über den Heimgang dieses Elia. Wir wissen ja darüber nicht, wenn er nicht mitgegangen wäre. Ich habe auch einen Auftrag. Und da kann ich mich nicht um die Wünsche des Herrn Elia kümmern. Der soll im feurigen Wagen Ross nach Hause geholt werden und der Herr möchte, dass das durch mich bekannt wird. Also gehe ich mit. Guck, was ist der kleine Praktikant auf einmal selbstständig geworden. Verstehen Sie? Wie riecht er auf einmal geistlich die Flügel? Wie hat er in Verbindung zum Herrn auf einmal begriffen, was seine erste Prophetenaufgabe sein wird, zu verkündigen, dass der Elia mit feurigen Wagen und Rossen in den Himmel gefahren ist. Der Welt zu sagen, dass eine ewige Welt gibt. Dass der Herr seine Knechte ehrt und nach Hause holt, dass die ewige Welt ganz nah ist, seine erste Prophetenaufgabe, das zu sehen und zu bezeugen. Und darum sagt er, so wahr der Herr lebt in deine Seele und schüttelst mir nie ab, ich gehe mit. Ist sie deutlich, hier ist nicht also ein bisschen aufdringlicher junger Mann, sondern hier ist ein junger Mann, der im Glauben eigene Aufgaben bekommen hat und darum nicht geht. Und wiederum eine wundervolle Sache, ein junger Mensch im Glauben die ersten selbstständigen Schritte tut und Aufträge übernimmt. Es ist bildschön, junge Leute, die ich hier sehe, die so in der Bibelstunde sitzen und Gottes Wort hören. Aber noch viel bildschöner ist es, wenn sie mal vom Herrn ihre eigenen Aufträge kriegen und von ihm zum ersten Mal andere Seelen oder irgendeinen Auftrag anbefohlen kriegen, für ihn zu tun. Das ist noch tausendmal schöner. Wenn sie nicht mehr darauf warten, dass die Kirche durch Pastoren gebaut wird, und da die Kerle ja meistens nicht staunen, weiß ich von mir selber, darüber trauern, sondern sagen, Kirche, das bin ich. Mir hat der Herr meine Aufträge gegeben. Ich weiß schon, was ich tun muss. Oh, diese wundervolle beginnende Selbstständigkeit. Und da möchte ich gleich noch etwas anfügen. So, Elisa ließ sich nicht abschütteln. Doch Herr hatte ihn zum Elia gewiesen, ging er mit bis zum letzten Augenblick. Er klebt an ihm. Nicht, weil er ein taktloser Bursche war, sage ich noch einmal, sondern weil hier sein Platz war. Und lieben Freunde, ist es nicht wieder ein Fingerzeig hinüber ans Neue Testament? Es gibt einen Größeren als Elia. Das ist der Sohn Gottes selber. Der Elia hat mit ihm geredet auf dem Berg der Verklärung und hat sich vor ihm gebeugt. Jesus ist größer und es gibt Leute, die sind kleiner wie Elisa, das sind wir. Aber wir sind, wie der Elisa zum Elia gewesen sind, sind wir zu Jesus gewesen. Und ich wünschte, wir klebten so am Herrn Jesus, wie der Elisa am Elia geklebt hat. Jesus kann sich mal achtstellen, nicht? Das zeigt das Neue Testament immer wieder, dass er sich achtstellen kann. Als der Lazarus krank war, da haben sie gerufen, er möchte doch kommen. Da hat er 3 Tage vertrödelt. Jesus kann sich mal achtstellen. Dass wir sagen, doch, ich erlebe nichts mit ihm und ich kann nicht mehr beten, dann haue ich ab, dann werfe ich alles über Bord. Ich wünschte, wir sprechen wie Elisa, so wahr doch Herr lebt und meine Seele, Herr Jesus, ich gehe mit dir von Gilgal nach Bethel, von Bethel nach Jericho und von Jericho an den Jordan und von Jordan bis in den Himmel hinein. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand nicht, aber ich lasse mich von dir nicht wegtreiben. So, können Sie mir noch ein bisschen zuhören? Ja, jetzt kommt der 3. Punkt. Also erstens, nicht wahr, was erlebte der Elisa bisher. Zweitens, er tut die ersten eigenen Glaubensschritte. Drittens, eine scheinbar sinnlose Wanderung. Ich habe mir also bei meiner Vorbereitung viel Mühe gemacht. Ich habe mir einen Atlas hergeholt, einen Bibelatlas. Gibt es so einen kleinen Bibelatlas, kann ich nur empfehlen. Von der Karler Verlagsbuchhandlung, so eine Broschüre. Und da habe ich mir das mal rausgesucht. Und dann blieb mir allerdings der Atem stehen, was das für eine Blödsinn der Masse war. Gilgal, das liegt nördlich vom Toten Meer. Sie kennen doch Israel so. Das Jordan, so Strich durch und dann kommt das Tote Meer. Nicht? Kennen Sie ja. Und nördlich vom Toten Meer ein bisschen, da liegt Gilgal. Da gingen sie zuerst hin. Und dann sagte Elia, ich muss nach Bethel. Er wollte, dass wir die Karte vor sich haben. Sollte hier abgeholt werden, rechts von Gilgal. Stattdessen sagte er, ich muss nach Bethel, das geht nordwestlich, nach links auch, nordwestlich, langer Marsch, da in Bethel. Wie in Bethel ist, sagt er, der Herr hat mich nach Jericho geschickt. Das geht wieder nach Südosten. Dann heißt, der Herr hat mich an Jordan geschickt. Da war er beinahe wieder in Gilgal. Denken Sie, von Jordan rüber und da passierte seine Heimfahrt. Das ist also, wenn Sie wollen, ein riesengroßes, sinnloses Dreieck, was Sie gewandert sind. Was soll dieser Verrückte machen? ehe man nach Hause geht. Oh, lieben Freunde, da möchte ich stundenlang bei stehen bleiben. Der Friedrich Krummacher, der sagt, es gibt nicht nur geschriebene Bibel, es gibt auch eine geografische Bibel für jeden Christen. Das sind nämlich die Orte, wo ihm der Herr begegnet ist. Oder wo der Herr große Dinge getan hat. Das ist für ihn wichtig. Es hat mich zum Beispiel doll bewegt, als ich voriges Jahr in Erfurt war. Und bis letzten Moment hatte ich die Augustinerkirche, wo Luther im Kloster war, das Augustinerkloster nicht gesehen. Und nach einer Stunde Zeit, bis der Abfahrer, führten sie mich hin. Der Küster war begeistert, dass er mich sah noch, nicht war der bei meinen Vorträgen gewesen und führte mich also so lieb darum. Und dann sah ich diese Kirche, in der Luther sein Gelübde als Mönch getan hat. Da hat er gelegen, da haben die Mönche, sagt mir der Führer, eine Nacht lang in Kreuzform vor dem Altar gelegen. Muss ja auch eine tolle Sache, ne? Wird schon was verlangen. Eine Nacht lang auf dem Stein vor dem Altar in Kreuzform liegen. Kann er nachdenken über alles, wenn ihm die Knochen nicht eingeschlafen sind. Aber das Tollste, was damals keiner ahnte, ist das, dass die Steinplatte vor dem Altar eine Grabplatte ist. Und da steht drauf, dass hier also irgend so ein Kirchenfürst, ich habe jetzt nicht im Kopf, begraben liegt. Das war der Bischof, der 100 Jahre vorher auf dem Konzil in Konstanz die Anklage gegen den Vorreformator Hus geführt hat und dafür gesorgt hat, dass Hus als Ketzer verbrannt wurde. Und da hat der sterbende Hus auf dem Scheiterhaufen gesagt: Hus ist böhmisch und heißt Gans. Jetzt wird eine Gans gebraten, hat er gesagt. Aber ich weiß, dass prophetisch in 100 Jahren ein Schwan kommen wird. Der wird das Lied besser singen. Und über dem Grab des Mörders liegt ein junger Mönch, der der Schwan ist. Das spürt man immer so geheime Fäden Gottes in der Weltgeschichte. Das ist toll. Und wie ich da an diesem Grabstein stand, das spürt ich, das ist ein Ort, den muss man aufsuchen, nicht? Da geht einem was auf vom Wirken Gottes, von seiner Heilsgeschichte in seinem Volke. So waren die drei Orte Gilgal, Bethel und Jericho, drei Orte, die für Israel eine große Bedeutung hatten. Ganz große. Jetzt Bibelkunde, meine Freunde. Als Israel aus der Knechtschaft in Ägypten kam, da hat doch Herr das Wasser des Jordan angehalten und sie gingen über den Jordan bei Gilgal. Und als sie durchgegangen waren, haben sie ein Mahl aufgerichtet von Stein, die sie aus dem Jordanbett mitgenommen haben, weil der nämlich trockengelegt war so lange. Und da hat doch Gilgal heißt wörtlich Abwälzung. Und da hat der Josua eine Rede gehalten und hat gesagt: Heute hat der Herr die Schmach Ägyptens von euch abgewälzt. Darum nannte man den Ort Gilgal, Abwälzung, und wurde das Denkmal aufgebaut. Hier traten sie ein in das verheißene Land. Ich verstehe, dass der Prophet Gottes hier nochmal nach Gilgal geht. Und dann geht er nach Bethel. Bethel heißt Haus Gottes. War viel Schlimmes passiert in Bethel. Ist nachher noch viel Schlimmes passiert. Aber Bethel war früher mal Steppe, wie Essen mal Urwald war. Und als Steppe war, da wanderte ein junger Mann Gottes, der erwählt war und es selber nicht richtig wusste, durch diese einsame Steppe, der hieß Jakob, einer der Erzväter. Und dann überfielen die Nacht und dann hat er da sich zur Ruhe gelegt in der Steppe und einen Stein als Kopfkissen gehabt. Und dann träumte er. Er sah eine Leiter von der Erde bis zum Himmel und die Engel Gottes stiegen auf und nieder. Und der Herr war selber oben. Welch eine Verheißung auf Jesus, nicht? Die Leiter zwischen Himmel und Erde. Und die Engel Gottes steigen auf und ab. Und der Herr gibt ihm große Verheißung. Wie er aufwacht, da sagt er, hier ist Gottes Haus. Gießt ein wenig Öl über diesen Stein und nennt die Stelle Haus Gottes Bethel. Hier war der Vater. Jakob bekam später den Namen Israel. Der Stammvater Israel, seine Berufung, wissen Sie? Hier erkannt er die Offenbarung, dass Gott sich offenbaren will und Himmel und Erde versöhnen wird in Jesus. Welch eine heilige Stätte. Und von da zog er nach Jericho. Jericho war die erste große Stadt, zu der Israel gekommen war, als er aus Ägypten kam. Und das war befestigt bis an den Himmel. Und die Leute in Jericho, die spotteten, die werden nie hier reinkommen. Sie müssen mal denken, es war Nomadenvolk, nicht Israel. Das müssen Sie lesen im Buch Josua. Da sind sie 7 Tage um die Stadt gezogen. Am 7. Tag machten sie ein Feldgeschrei. Da warfen Gott die Mauern um und sie eroberten Jericho. Da haben sie zum ersten Mal richtig erfahren, dass der Herr sich gibt seinem Volke, wenn sie beten und glauben. Wenn sie beten, ihm was zutrauen. Der erste große Sieg. Welch heilige Stätte für Israel. Hier hat der Herr sich uns bezeugt. Nicht durch den großen Sieg. Ich verstehe, dass er die 3 Städten aufsucht. Und meine Freunde, ist in diesen 3 Städten, habe ich mir so ausgedacht, Sie können mich auslachen, habe ich mir so ausgedacht, nicht doch gewissermaßen auch das ganze geistliche Leben vorgebildet? Also, ich gebe zu, dass ich das, mir sagen manchmal Leute, Mensch, jetzt drehst du was in Texte rein, als holst du nicht raus. Ich wäre nicht drauf gekommen, wenn ich das nicht gelesen hätte. Meine Freunde, das geistige Leben eines Menschen, das wächst und entwickelt sich ja. Fängt es nicht an mit Gilgal, dass ich über den Jordan gehe und doch Herr die Schmach eines alten Sündenlebens abwälze. Ein wundervolles Bild der Bekehrung. Ein wundervolles Bild der Bekehrung. Ein Mensch vielleicht in allen Sünden gelebt hat. Und nun wagt es über den Schritt zu tun über den Jordan. Wo das Kreuz Jesu ihm begegnet und erfährt, doch Herr hat die Schmach Ägyptens abgewälzt. Das ist schön, nicht? So. Und der nächste Schritt im Glaubensleben ist dann Bethel. Dass man erfährt, der Himmel ist offen. Es ist Friede, eine Himmelsleiter da, nämlich das Kreuz Jesu. Das ragt mit der Spitze bis in den Himmel zum Herzen Gottes und steht mit den Füßen mitten in der Sünderwelt. Was ist das für eine Sache, dass da unsere Sünden hinaufgetragen worden sind und der Zorn Gottes aufgetragen worden ist. Beides steht in der Bibel. Er hat unsere Sünden getragen, den Zorn Gottes getragen. Das, hier ist Friede. Hier ist der Himmel offen. Haus Gottes. Ich bin nur im Kreuz Jesu Bethel, den völligen Frieden. Nun kann ich beten, die Verheißung. Verstehen Sie, nach der Bekehrung, wo die Schmach Ägyptens abgewälzt ist, da kommt man nun hinein in diese Welt des Friedens. Das kommt nicht nacheinander, sondern das bleibt da natürlich immer. Nicht? Das will ich dargestellt. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie in Bethel zu Hause sind und am offenen Himmel und an Versprechungen Gottes, die jeden Tag gelten. Und von da geht's nach Jericho. Dass man als nächstes erfährt, ich brauche meinem Christentum nicht ein kleines, schüchternes Mauerblümlein zu sein. Doch Herr gibt sie wieder auftreten. Wie ein Pascha mit 7 Rossweiden. So. Nicht zuerst, wenn man so in Reich der Gnade ist, dann möchte man am liebsten sich verkrümeln und dann kommen da all die Pastoren und sagen, die Christen, die immer introvertiert sind und von der Welt zurückziehen. Ganz klar, hoffentlich tun wir das. Aber dann kommt auch Jericho, wo die Mauern der Welt und der Sünde des Todes einkrachen müssen, weil der Herr mit uns ist. Ich möchte, wir treten auf als Leute, die das wissen. Mit mir ist der Herr, der Elia auf den Karmel ging. Da wusste er, da stehe ich ganz alleine, ganz im Bande gegenüber, der Herr ist mit mir.
Das ist Jericho.
Verstehen Sie, diese drei Schritte gehören zur Entwicklung des Glaubens, wenn wir uns über den Jordan gehen, die Schmach des alten verlorenen Lebens abgewälzt wird. Dass man nach Bethel und an offenen Himmel ins Reich der Gnade kommt. Und dass man die Siegel Jerichos erfährt, wo die Mauern umfallen.
Ja, einen. Sie sehen, also wenn man das mal so ansieht, dann ist das gar keine so blödsinnige Wanderung, sondern eine sehr schöne Wanderung gewesen. Ne? Im Übrigen könnte man ja einfach sagen, wo er hinkam, waren die Prophetenschulen. Vielleicht hat er vor seinem Ende einfach noch einmal die Kinder Gottes besucht. Und das ist doch schön. Ich kann mir vorstellen, in einer solchen Zeit, wo alles gottlos wurde, Israel ist die Kirche, aber eine gottlos gewordene Kirche. In der Kirche regiert Ahab im Götzendienst. In der Kirche regiert Isebel im Götzendienst, im Baalsdienst. Das gibt es. Nicht nur vor 6000 Jahren. Nicht? Dass die wenigen Gläubigen zusammenrücken und Sohn Elia vor seinem Heimgang die Brüder und Schwestern noch mal grüßen will. So, es wird da nicht überall kommen die Prophetenschüler. So, da wird etwas deutlich, sie kannten sich, sie waren zusammengerückt. Oh, wie lieb ich, Herr, die Deinen, die dich suchen, die dich meinen. Oh, wie köstlich sind sie mir, sagt deswegen, ja? Du weißt, wie mich oft erquicket, wenn ich Seelen habe erblicket, die sich ganz ergeben dir.